In der heutigen Folge schauen wir auf das Hin und Her in der Zollpolitik und die damit verbundenen Börsenrekorde. Außerdem blicken wir auf den Start der Berichtssaison mit der größten Bank aus den USA.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Marco Suttrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Marco, eine Woche ist es her, dass ihr hier an dieser Stelle quasi einen Sonderpodcast noch eingesprochen habt, aufgrund der sich dann doch überschlagenden Ereignisse an den Kapitalmärkten.
Genau.
Ja, und wir müssen heute am 15. April 2025 dann auch die letzte Woche, glaube ich, irgendwie mal versuchen, an dieser Stelle noch zu sortieren. Und eigentlich müssen wir die Woche irgendwo wieder in zwei Hälften teilen. Also bis Mittwoch ging es quasi noch im Steilflug bergab und wie immer an diesen Tagen vielleicht nochmal wieder ein paar Superlativen. Ihr hattet zwar schon ein paar, aber es kam noch, glaube ich, bis Mittwoch einiges dazu. Der DAX, Marco, da hattet ihr darauf hingewiesen, glaube ich, verlor innerhalb von wenigen Tagen fast 20%, zumindest zu den Höchstständen.
Ja, genau.
Lag dann im Tief heute vor einer Woche zwischendurch bei ca. 18.500 Punkten. Damit waren dann übrigens die kompletten Gewinne der letzten 6 Monate innerhalb von wenigen Tagen pulverisiert. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den amerikanischen Börsen. Die hat es nämlich in der letzten Woche teilweise nochmal deutlich heftiger zerlegt. S&P 500 verlor in der Spitze am Montag und Dienstag in der letzten Woche allein fast 10,5%. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Wenn man jetzt irgendwie versuchen sollte, das zu übersetzen, dann bedeutet das nichts anderes, dass allein diese 500 größten amerikanischen Unternehmen in der Summe über 5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren haben.
Ja, wahnsinniger Wert.
Unfassbar.
In der Kürze der Zeit.
Unfassbar. Es gibt dann nämlich auch noch ein paar Berechnungen für die Marktkapitalisierung von globalen Aktien. Da waren es dann allein in diesen 2 Tagen, Montag, Dienstag bis Mittwoch dann, 12,8 Billionen Dollar, die vernichtet bzw. geschreddert wurden. Also schon ordentlich, was da passiert ist. Soweit quasi zur ersten Hälfte der Woche, denn Marco, dann kam der Mittwoch und dann dieses Wochenende noch und du holst uns vielleicht mal ganz kurz ab, was dann passiert ist. Ich mache danach weiter, versprochen, mit mal wieder ein paar Superlativen, aber ja, dann in die andere Richtung.
So ist es, ja. Ja, der Mittwoch, der war dann gerade, also hier zu deutscher Zeit, dann abends so in die Nacht hinein, da ging es dann richtig rund und zwar hatte Trump dann in dem Moment angekündigt, oder das Weiße Haus, dass die Zölle für viele Länder um 90 Tage ausgesetzt werden. Nicht für alle, aber für die meisten. Die Europäische Union gehört auch erstmal dazu. Wer nicht dazu gehört, ist zum Beispiel China. Dort bleiben die Zölle erhalten. Also wenn man aus China Richtung USA ja, liefern möchte, 145% Strafzoll, umgekehrt 125% aktuell. Die sind noch ausgenommen.
Wenn man ehrlich wäre, der Handel eigentlich komplett zum Erliegen käme, sollte also es tatsächlich so umgesetzt werden.
Auch da wird man sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch aufeinander zubewegen. Aber im Moment möchte halt auch keiner Schwäche zeigen. So sieht es da an der Stelle aus. Aber das hat dann diese 90 Tage Pause in Summe für die meisten Ländern für, ich glaube, du hast die Zahlen gleich noch, eine nachbörsliche Rallye. Also in Deutschland nachbörsliche Rallye sorgt
gesehen haben.
Genau, die dann auch außergewöhnlich war. Wir haben letzte Woche mal auf diese 10 stärksten Tage hingedeutet oder was passiert, wenn man die dann eben nicht mit im Portfolio
hat. Ohne zu spoilern, das, was dann passiert ist, wird auf jeden Fall in diese Rangliste
passt vom Timing ganz gut, ja. Genau. Vielleicht ganz kurz, wo wir bei den Ausnahmen sind oder bei den Pausen, was die Zölle angeht. Übers Wochenende wurde dann noch mehr bekannt gegeben und zwar soll es weiterhin auch Ausnahmen geben für Smartphones, Laptops und viele weitere Elektronikprodukte, die aus China nach oder in die USA geliefert werden. Das hat jetzt gerade in dieser Branche, ich nehme mal eine Apple, für eine große Erleichterung gesorgt. Das hat man dann am gestrigen Tag gesehen. Aber eine Apple hat, glaube ich, irgendwo 5% gemacht. Auch nicht vielleicht das, was man dann erwartet hätte.
Genau.
Und da ist wahrscheinlich schon noch so ein bisschen Misstrauen einfach auch da, dass Trump in der nächsten Woche das auch alles wieder einkassieren kann. Er sagt selbst auch, dass es keine Ausnahme irgendwo auf Dauer ist. Niemand soll vom Haken gelassen werden, was diese Zölle angeht. Und die Produktgruppen würden lediglich in einen anderen Eimer, so hat das gesagt, verschoben, was auch immer das ganz genau bedeuten soll. Und ja, würden auf jeden Fall natürlich weiterhin zunächst mal den Zöllen, diesen 20% aus China auch unterliegen. Aber ja, muss man mal beobachten, was dann in den
nächsten Tagen passiert. Ein Stück weg scheint er einzuknicken, vielleicht auch auf den Druck hin der großen Tech-Giganten und der ganzen Tech-Prominenz. Das mag ein Grund gewesen sein. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, Marco, dass China das auch immer noch nicht ganz loslässt, dieses Thema. Die haben nämlich, glaube ich, am Wochenende auch nochmal Exportkontrollen, vor allem für strategische Rohstoffe bekannt gegeben, vor allem seltene Erden. Und das sind ja eben die ganzen Rohstoffe, die essentiell sind für die ganze Auto-Halbleiterindustrie und so weiter. Ja. Also, dass da ein Ende absehbar ist, ist irgendwo nicht in Sichtweite. Das wird uns noch wahrscheinlich deutlich länger beschäftigen, dieses Thema.
Ja, so ist es.
Ja, aber trotzdem, ich habe es gerade gesagt, nach diesen Nachrichten kam es dann quasi zu einer regelrechten Erleichterungsrallye mit weiteren Rekorden, mal wieder. Es war dann eben dieser 9. April, der dann durchaus in diese Geschichtsbücher eingehen wird. Marco, du hast es gerade gesagt. Der Nasdaq, vielleicht mal kurz als Beispiel, verzeichnete allein an diesem Tag einen Tagesgewinn von 12,2%. Das war immerhin der größter Anstieg seit 2001, also seit über 20 Jahren, und der zweitgrößte Anstieg seit Bestehen des Nasdaq-Indexes. Der S&P 500 am selben Tag plus 9,5%, das war der stärkste Tagesgewinn immerhin seit 2008, also seit Lehman Brothers. Und beim DAX war es ähnlich, ich hatte gerade noch gesagt, 18.500 Punkte im Tief am Montag beziehungsweise am Dienstag. Nach dieser Nachricht stand der DAX dann am Donnerstag in der Spitze sogar wieder über 21.000 Punkten. Das waren über 2.500 Punkte dann höher als dieser Stand am Montag, am Dienstag. Also unfassbare Kursschwankungen, die wir hier gesehen haben. Und auch dieser Kursgewinn innerhalb von gerade mal 2 bzw. 3 Tagen wird mal garantiert einer der stärksten Kursgewinne seit Bestehen des DAX sein.
Und Trump hat, glaube ich, kurz bevor er dann diese Pause bekannt gegeben hat, noch verlautbaren lassen, es wäre ein glänzender Zeitpunkt, Aktien zu kaufen.
Kauf animiert.
Das hat die Börsenaufsicht auf jeden Fall jetzt erstmal auf den Plan gerufen. Also
unfassbar.
Ganz sauber ist das sicher.
Eigentlich
alles
ein kompletter
nicht.
Missbrauch seiner Position und ja, aber passt irgendwo in die Posse rein, die wir die letzten Wochen, die Monate immer wieder zum Besten gegeben haben. Aber eigentlich ist es Machtmissbrauch, da bin ich absolut deiner Meinung. Heißt also unterm Strich, dass sogar ein Wochenplus bei allen großen Indizes stehen geblieben ist. DAX in der Summe plus 3% inklusive des gestrigen Tages. S&P 500 plus 4%. Beim Nasdaq waren es sogar 5% auf Wochenbasis. Also schon Wahnsinn. Wenn wir dann aber beim Thema Rekorde sind, dann darf natürlich der Goldpreis auch nicht fehlen. Wir machen mal kurz den Rückblick komplett. Angst und Panik an den Märkten bedeuten dann wie immer Flucht in Sicherheit. Flucht in Gold heißt auch hier auf Wochenbasis ein Plus von über 5%. Ich glaube gut 6% sind sogar gewesen. Zwischendurch auch mit einem neuen Allzeithoch bei $3,246 pro Unze. Da sind wir auch heute Morgen nicht weit von entfernt. Ja, und noch eine Besonderheit an dieser Stelle. Marco, ihr hattet da kurz darauf hingewiesen in der letzten Woche. Gold als sicherer Hafen, das hat hingehauen. Aber wenn es in der Vergangenheit an den Märkten immer mal gekriselt hat, dann waren eigentlich zwei Anlageklassen auch immer mal wieder der sichere Hafen, der angesteuert wurde. Nämlich vor allem amerikanische und auch deutsche Staatsanleihen. Und auch der Dollar eigentlich als Krisenwährung. Und beides hat dieses Mal nicht so wirklich hingehauen. Und ich glaube auch, das ist nochmal so ein Indiz dafür, wie nervös der Markt aktuell ist und wie groß auch das dieser Vertrauensverlust ist, gerade was diese unfassbar erratische Politik von Donald Trump in den letzten Tagen angeht und was da auch an Porzellan zerhauen worden ist.
Und da ist die große Beruhigung auch noch nicht zu sehen. Der Wechselkurs liegt nach wie vor, ich glaube, immer zwischen 1,13, 1,14, also für einen Euro muss man eben 1,13, 1,14 bezahlen und die 10-jährigen Renditen bei aktuell, ich glaube, irgendwo 4,35.
Ja, in der Spitze sogar 4,6. Also ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Also das war auch eine der größten Abwertungen des Dollars gegenüber dem Euro in der Kürze der Zeit. Ja. Du hast recht, 1,13, 1,14 sowas aktuell. Das waren allein über 4, fast 5% in der letzten Woche, die der Dollar gegenüber dem Euro an Wert verloren hat. Und wenn Trump dann, wie gesagt, vielleicht insgeheim gehofft hat, dass durch diese ganzen Turbulenzen an den Märkten wenigstens die Zinsen runterkommen, dann hat er sich hier, glaube ich, auch ganz ordentlich verzockt.
Ja.
Denn diese US-Staatsanleiherenditen sind dann nicht gefallen, sondern ganz im Gegenteil deutlich gestiegen. Von knapp 4% in der Spitze sogar auf fast 4,6%, aktuell circa 4,4%. Und dieser Zinsanstieg ist dann vielleicht sogar das, was Donald Trump in den letzten Wochen noch am meisten wehgetan hat und vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass er dann doch jetzt am Wochenende letzte Woche ein bisschen eingelenkt hat im Zollstreit. Also mal gucken, zu guter Letzt dann noch der Bitcoin und ich glaube André war es, der letzte Woche noch gesagt hat, dass der eigentlich gar nicht so stark unter die Räder gekommen ist, zumindest nicht in der letzten Woche. Hier steht auch auf Wochenbasis immer ein Plus von 6,5%. Ein Bitcoin kostet aktuell gut 85.000, knapp 86.000 $. Ja, so viel zum Rückblick. Dem Anlass geschuldet heute mal wieder so ein bisschen länger. Aber kommen wir zur Unternehmensseite. Und sie geht los, die Berichtssaison, Marco, fürs genau. erste Quartal. Wie immer, und die Banken eröffnen.
Genau, Sie wissen es, die Banken legen los aus Amerika.
Und du fängst direkt mit der größten Bank der Welt.
Genau, ja. JP Morgan Chase. 2000 gegründet durch die Fusion von damals JP Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation. Die Wurzeln der Bank reichen allerdings weitaus weiter zurück bis ins Jahr 1799. Und du sagtest es gerade, die größte Bank mittlerweile der Welt mit Hauptsitz in New York City. Marktkapitalisierung aktuell bei knapp 660 Milliarden Dollar. Also Wahnsinn, wie die Bank sich einfach auch in den letzten Jahren entwickelt hat unter dem aktuellen CEO. Der ist auch schon seit 2005 an Bord. Ich glaube, gerade für so eine große Bank, für eine so schnelllebige Branche, gerade in diesen 20 Jahren, auch Wahnsinn, sich das 20
von einer
Jahre
gewissen Beständigkeit, ja,
an der Spitze zu halten, ja. Und die Berichtssaison ist richtig gut losgegangen. Also die Bank hat positiv überrascht. Die Erträge im ersten Quartal sind um 8% gestiegen auf 45,3 Milliarden US-Dollar. Das war etwa 1,5 Milliarden über Erwartung. Auch der Gewinn plus 9%, 14,6 Milliarden in diesem ersten Quartal. 13,6 wurden erwartet, also auch da eine Milliarde drüber gelegen. Gerade die Handelserträge im Bereich der Aktien sind auf Rekordniveau mit 48%. Investmentbanking spielt eine große Rolle. Rolle
irgendwo
in dem
muss
Haus.
Die Volatilität ja gut für sein.
Genau, 3,8 Milliarden US-Dollar, die dort verdient wurden, aber auch die anderen Bereiche, Consumer Banking, Asset and Wealth Management, alles mit sehr, sehr ordentlichen Zahlen. Das hat die Bank dazu veranlasst, auch ein Aktienrückkaufprogramm zu verkünden. 7,1 Milliarden US-Dollar werden genommen, um eigene Aktien vom Markt zu nehmen. Das steigert den Kurs dann entsprechend, weil weniger Angebot da ist. Die Dividende soll bei 1,40 Dollar liegen. In Summe werden also knapp 4 Milliarden US-Dollar auch ausgeschüttet. Also hervorragende Zahlen hat dazu geführt, dass die Aktie in der letzten Woche in Summe auch 6% zugelegt hat. Im laufenden Jahr, ich habe mal geschaut, aktuell noch 7% im Minus, aber für das, was jetzt auch alles passiert ist, ist das vom Ergebnis
relativ,
sogar noch in Ordnung.
Relativ gut gerade.
Genau. Und wenn man hier auf den mittel- bis langfristigen Chart schaut, 5 Jahre in US-Dollar gemessen, 187% zugelegt, also wirklich richtig
mehr
tolle
als
Zahlen. Ja, die DZ-Bank sagt trotzdem, ja, so mit Blick nach vorne, das Umfeld für die Banken wird jetzt nicht einfacher. Das Thema Rezession berührt natürlich dann auch Banken in vielen Bereichen der Institute. Bedeutet, die DZ-Bank sagt im Moment halten zu dem Wert, sieht den fairen Wert bei 250 US-Dollar. Aktueller Schlusskurs oder gestriger Schlusskurs liegt ungefähr bei 240 Dollar, also leichtes Aufwärtspotenzial, aber auf dem aktuellen Niveau mit 13,1 im Kursgewinnverhältnis. Jetzt auch im Bankenkontext nicht günstig bewertet, ja, aber sicherlich noch in Ordnung soweit.
Ja. Interessant, glaube ich, aber auch nochmal zu sehen, Jamie Dimon hat sich ja neben den Zahlen auch kurz zu dem geäußert, was gerade die Welt massiv beschäftigt, nämlich diese ganze Zollpolitik. Und er hat schon durchaus gewarnt vor den Auswirkungen der Zollpolitik, ja, vor allem auch aus Verbrauchervertrauen, da kommst du, glaube ich, nochmal gleich
genau
kurz drauf zu sprechen.
Ja.
Aber er sieht auch so ein bisschen die Angst, dass die Gewinnprognosen bei den großen Unternehmen eher reduziert werden aufgrund dieser Unsicherheit. Und er hat immerhin die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf 50% nach oben angehoben. Ja. Also durchaus auch warnend. Hoch, Stimmen von einem der mächtigsten Banker der Welt.
Ja.
Und Verbraucher
wahrscheinlich auch Worte, die Donald Trump dann hört, denke ich mal einfach.
Absolut.
Man weiß es nicht, aber es sollte eigentlich so sein. Und du sagtest es gerade, Verbrauchervertrauen aus den USA. Ja, alles andere als gut, was da bekannt gegeben wurde. Und zwar die Inflationserwartung von den Verbrauchern ist auf den höchsten Stand seit 1981 gesprungen, also seit über knapp 45 Jahren. Die 12-Monats-Erwartung der Inflation liegt bei 6,7%. Also das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr heftiger Wert, weil wir im Moment ja von etwas über 3% reden. Im März lagen wir noch bei 5%, war auch schon hoch. aber 6,7 ist nochmal deutlich angezogen. Und die Angst vor Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Also auch das ist so ein Indikator, dass die Verbraucher sehr, sehr unsicher werden. Sieht man dann auch an dem Barometer für Verbrauchervertrauen. Der rutscht überraschend deutlich auf 50,8 Punkte ab. 57 sind es noch im Vormonat gewesen. Das ist die vierte Eintrübung in Folge. Wenn man jetzt mal überlegt, wie lange Donald Trump im Amt ist, könnte man eine Parallele herstellen. Aber in Summe muss man sagen, gerade die USA lebt ja auch von den Verbrauchern, von den Nachfragen aus dem eigenen Land die heraus.
Die wichtigste Triebfeder für die Amerikaner.
Da sind das schon sehr, sehr ernüchternde Zahlen in diesem Moment.
Nur wo soll das Vertrauen noch herkommen?
Ja, genau.
In der aktuellen Situation.
Also große Unsicherheit bei den Firmen, aber auch bei den Verbrauchern, die dort zu sehen ist.
Ja.
Gut, das soweit kurz dazu, Christoph.
Ja, dann mache ich mal weiter.
Du weiter
Ich bleib oder gehe nach Deutschland, bleib in Deutschland. Und wir gucken mal vielleicht auf ein Unternehmen, was durchaus als Gewinner des so langsam durchsickernden Koalitionsvertrages unserer dann wahrscheinlich bald neuen schwarz-roten Regierung sein kann. Wir sind bei Deutschlands zweitgrößten Stahlproduzenten, nämlich Salzgitter. Ja, und Salzgitter könnte gegebenenfalls von zwei, drei Seiten gleichzeitig profitieren. Erstens, wir haben hier schon im Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, das verabschiedete 500 Milliarden schwere Sondervermögen für Infrastrukturprojekte. Und wenn dann hier immer wieder von Investitionen in Verkehr und Energieinfrastruktur, insbesondere von Offshore-Windkraftanlagen und Wasserstoffleitungen und so weiter gesprochen wird, dann dürfte die Nachfrage nach hochfesten Stahlprodukten deutlich steigen. Und hier ist Salzgitter mit Großrohren, Spezialstellen extremst gut positioniert. Dann kommt noch dazu, dass ja gleichzeitig auch die Ausgaben für die Verteidigung dramatisch erhöht werden sollen. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, ich wusste das gar nicht, auch hier ist Salzgitter durchaus extrem gut positioniert. Man hat hier gerade erst angefangen, die Produktion von hochfesten und beschussfesten Sicherheitsstellen für geschützte Fahrzeuge neu aufzubauen und die Nachfrage scheint hier dramatisch anzuziehen, spürbar anzuziehen. Zusätzlich sollen dann laut Eckdaten des Koalitionsvertrages vor allem auch die Energiekosten für energieintensive Branchen deutlich reduziert werden. Das könnte dann die Produktionskosten für Salzgitter deutlich senken und die Wettbewerbsfähigkeit dann gegenüber den außereuropäischen Produzenten verbessern. Und zu guter Letzt hat auch die EU ja jüngst Stahlaktionspläne verkündet und angekündigt, der die Wettbewerbsfähigkeit dann von europäischen Produzenten stärken soll. Dazu gehören dann so Schutzmaßnahmen gegenüber Billigimporten, vor allem auch aus China, Subventionen für die Dekarbonisierung und zusätzliche Förderprogramme dann für CO2-arme Produktionsmethoden und auch hiervon könnte Salzgitter durchaus ganz ordentlich profitieren. Ja, der Kurs ist auf jeden Fall in der letzten Woche ganz ordentlich angezogen, über 10% auf Wochenbasis nach oben, auch im aktuellen Jahr gar nicht schlecht gelaufen, liegt aktuell bei ca. 24 Euro und auch unsere DZ-Bank sieht hier durchaus noch Luft nach oben, Kursziel 28 Euro, mal gucken, was da noch passieren könnte. Aber vielleicht mal ganz interessant.
Gute Aussichten auf
jeden Fall. Ganz interessant könnte einer der Profiteure dieser jüngsten Programme sein.
Ja.
Das zu Salzgitter. Marco, du gehst nochmal in die Region und da kommt auch so ein bisschen das leider zum Tragen, was wir hier die letzten Wochen schon
etwas nicht ganz im Moll. Drumherum das Thema Zölle abzuhaken.
Ja. Macht auch vor dem Westmünsterland keinen Halt.
Ja. Genau so ist es. Also die Zollpolitik ist auch im Münsterland deutlich zu spüren. Ulrich Müller, der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, spricht von Drama, also einer dramatischen Situation, sagt aber auch, gut, dass die Zölle jetzt zunächst ausgeweitet werden, aber diese Unberechenbarkeit von Trump, die
ausgesetzt meinst du,
ausgesetzt werden,
genau.
Sorry. Diese Unberechenbarkeit von Trump verunsichert auch hier die Unternehmen. Man weiß nicht, was morgen passiert, was er sagt und niemand weiß eben genau, die nächsten Monate dann, zumindest was die USA angeht, dann zu planen. Betroffen seien vor allem die wichtigen Branchen hier auch im Münsterland. Metall- und Maschinenbau macht natürlich unheimlich viel aus. Das Thema Holzverarbeitung und auch die Lebensmittelverarbeitung, sagt Dr. Jürgen Grüner, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung aus dem Kreis Coesfeld. Also das sind die Branchen, die dann insbesondere nochmal wahrscheinlich die aktuelle Zollpolitik beobachten. Auch er prangert die Wirtschaftspolitik an, alles andere als verlässliche Rahmenbedingungen, die in den USA dort aktuell geschaffen werden. Und die Industrieumsätze im Kreis Coesfeld lagen im Jahr 2024 bei 4,7 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz hat 1,5 Milliarden Euro davon ausgemacht. Also schon eine sehr, sehr große Bedeutung, großer Anteil dann eben auch. Ein Vorteil sicherlich der hier ansässigen Unternehmen in der Breite ist, dass einfach die Unternehmen selbst sehr, sehr breit aufgestellt sind, so nach dem Motto Tausendfüßler-Prinzip. Das mache sich nun bezahlt. Viele Absatzmärkte, die da sind, viele verschiedene Branchen, die da sind. So ist die Region wahrscheinlich insgesamt durchaus resilient aufgestellt.
Diversifikation.
Aber, genau.
Wie wir es hier im Kleinen predigen, hat es auch auf einer Nebenseite entsprechende Notwendigkeit.
Trotzdem natürlich das Thema USA auch hier extrem von Bedeutung, dass mal die aktuellen Zahlen hier aus dem Kreis, dann speziell jetzt aus dem Kreis Coesfeld, aber auch das behalten wir natürlich im Blick. Wir schauen auf die nächste Woche. Ich hatte heute Morgen noch gehört, Louis Vuitton hat Zahlen, glaube ich, gestern Abend noch rausgebracht, also aus dem Luxusgüterbereich, genau. Extrem enttäuscht.
Deutlich schlechter als erwartet, genau. Auch da, wo soll das Verbrauchervertrauen, hast gerade drüber gesprochen, wo soll es herkommen, dass da erstmal die Ausgaben nicht so opulent stattfinden, vielleicht auch in dem Vor-Oster-Geschäft. Wenig verwunderlich eigentlich.
Ja. Also Berichtssaison startet jetzt voll, Christoph.
Ja, es geht los. Ich fange mal ganz mit den volkswirtschaftlichen Daten an. Kurze Woche ja diese Woche, aber trotzdem steht ein bisschen was auf der Agenda. Da haben wir jetzt gleich um 11 Uhr die Ergebnisse aus der jüngsten ZEW-Umfrage zur aktuellen Lage und zum Konjunkturausblick hier der hiesigen Unternehmen. Dann haben wir morgen am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Verbrauchervertrauen hast du gerade schon angesprochen. Einzelhandelsumsätze bestimmt auch nochmal ein wichtiger volkswirtschaftlicher Indikator. Dann am Donnerstag nochmal kurz vor Karfreitag die nächste EZB-Sitzung. Mit dem großen Fragezeichen, passiert hier auf der Zinsseite noch was? Ja oder nein? Bestimmt auch nochmal für die nächste Woche interessant. Und du hast es gerade angesprochen, Berichtssaison geht tatsächlich los, bevor dann, glaube ich, ab der nächsten, übernächsten Woche auch die großen Tech-Unternehmen kommen. Johnson & Johnson ist heute dran, ASML, Sartorius aus dem DAX, eine ABB aus der Schweiz. Netflix, bestimmt auch nochmal wieder ganz interessant, gehört mittlerweile ja auch zu den größten Tech-Adressen in den USA. Und wenn wir hier immer über Halbleiter und KI gesprochen, TSMC, Taiwan Semiconductor, bestimmt auch nochmal wegweisend mit dem, was dann vor allem auch wahrscheinlich wichtig ist, nämlich wie guckt man nach vorne in diesem schwierigen Kapitalmarktumfeld.
Gelingt es überhaupt, einen Ausblick konkreten zu Ausblick präzisieren, zu geben?
Das wird spannend zu sehen sein. Also genug Stoff für die nächste Woche. Das soll es gewesen sein. Ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns über Ihr Feedback. Adresse podcast@vrprivatebanking.de. Gute Woche, schöne Feiertage und wir hören uns nächste Woche.
Alles Gute. Tschüss.
Gut. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.